Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Valentin und das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ich bin nicht allein, logischerweise. Vis-à-vis von mir hockt der geschätzte Till, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ciao, Till. Schön, dass wir mal wieder das Vergnügen haben.
Ciao, Wale. Ja, sag's nicht. Wir haben es vorhin gerade davon gehabt. Das letzte Mal Schweiz-Finnland auf dem Barfi, fast einen Monat. Freut mich sehr und auch ciao an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Da sieht man mal, was es braucht, damit was so eine magische Nacht auslöst zum Verdauen bei uns zwei. Ja, stimmt, schon einen Monat her, verrückt und der Alltag ist zurück. Aber ist ja auch irgendwie schön, oder? Also ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile sind wir bei 3 Spielen, respektive 4 zwei Teams, wo wir dann nachher drauf zu sprechen kommen. Von dem her, es geht irgendwie Schlag auf Schlag. Europäisch wird auch schon wieder um Quali-Spiel gespielt. Also es bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen irgendwie.
Ja, jetzt bist du voll wieder drin. Jetzt ist auch, kommen wir langsam die grossen Ligen zurück. England, Community Shield gesehen. Zweite Bundesliga hat angefangen. Ich glaube, die anderen auch bald. Superliga ist schon wieder voll. Voller Schlagziele, also ja, jetzt ist wieder der reguläre Liga-Alltag voll da und da sind wir wieder voll drin, oder?
Ja, selbstverständlich und nicht nur unsere Profimannschaften sind im Liga-Alltag zurück, sondern auch die aktive sonstige Mannschaft. Der nächste Wochenende ist auch Göpp, Schweizer Göpp. Till, du hast gestern schon Göpp gehabt. Leider ganz knapp hat es nicht gelangt, nach einem grossen Fight, so wie du vorhin erzählt hast. Aber das heisst, auch du bist wieder voll im Teamalltag, kann man sagen. He?
Ja, knapp ist es eben nicht wirklich gesehen. Also die Enttäuschung ist eher, weil ich das Gefühl, dass man viel besser hätte können spielen. Am Schluss ist es dann auch ein 4-1 gesehen.
Ah, ja.
Aber ja, die Enttäuschung natürlich sehr gross gewesen, gestern und auch heute noch ein bisschen. Aber darum ein bisschen Ablenkung und mit der Super League drüber hinwegkommen, das kommt gut.
Ja, das gibt es, gell? Das gehört dazu. Und wegen dem haben wir den Sport ja auch so gern. Und dass ein 4-1 nicht immer so deutlich ist, wie es vielleicht aussieht, das haben wir am Wochenende, respektive am Mittwoch noch gesehen, beim FCB gegen IB. Auf das Spiel werden wir jetzt ganz, ganz rasch noch schauen. Ein Statement-Sieg, Till, für dich oder eher ein Sieg, den man mit Vorsicht darf geniessen aus Sicht vom FCB?
Zuerst mal eine sau saubere Überleitung mit dem 4-1. Und ja, ich glaube, ein Statement-Sieg ist es schon. Weil, ja, gerade am Schluss hat es dann sogar noch ein bisschen höher können sein. Aber man muss es natürlich schon einschätzen und einordnen können, was da gewisse Situationen im Spielverlauf für einen Einfluss haben. Ich sage, dass der FCB das bessere Team war, das würde ich unterschreiben. Also das auch unabhängig von den Situationen, die wir jetzt sicher noch werden besprechen, der verdiente Sieger der FCB war, das sehe ich so. Ob es jetzt eben am Schluss ein 4-1 hätte müssen sein, hat sicher eben auch zusammengehangen mit den Situationen, die ich jetzt mehrmals angesprochen habe und auch benennen kann.
Genau, lass uns doch gerade auf eingehen, weil da können wir nachher noch ein bisschen über den Matchinhalt schwätzen, wo ich dir nämlich sonst grundsätzlich würde recht geben. Bin ich bei dir, ja?
Ja, ich meine natürlich das, was man zu Recht am meisten darüber redet, ist natürlich die Situation vor dem Penalty. Wo ich wirklich muss sagen, ich meine, wir haben in der letzten Saison, vielleicht sogar schon in dieser Saison, mehrmals darüber geredet, über den VAR, über Schiedsrichterentscheidungen, sind dort meines Wissens aber meistens bis Szenen auf das gekommen, wo es halt nicht ein ganz klares Schwarz-Weiß gibt. Ein Foul, wo aus unserer Sicht halt eins ist, ist dann halt vielleicht 98% eins und dann bleibt halt immer noch der Restspielraum. Bei einem Offside gibt es keinen Spielraum und dementsprechend ist es schon sehr bitter, dass der VAR das, eben vielleicht für die, die es nicht gesehen haben oder es auch schon ein paar Tage her ist, bei der Entstehung, wo zum Penalty und dann auch noch zu der roten Karte führt, beim Stand von 1-1 geht der Offside vom Shaqiri voraus. Sprich, der Penalty hat es nicht gegeben. Der VAR hat es entgegen dem Protokoll nicht gecheckt, eben Offside-Situation dem vorausgeht, hat sich auf das potenzielle Handspiel und dann auf die Tätlichkeit von mit Milson konzentriert und hat dann ja das übersehen und der Penalty konnte geschossen werden. Und da muss ich schon sagen, das ist jetzt für mich schon nochmal ein neues Level.
Unglücklich.
An Fehler.
Absolut. Ich frage mich, also ich habe das Spiel natürlich auch geschaut und ich habe mich so ein bisschen gefragt, auch in der Runde, wo wir gesehen sind, jetzt, wenn der Warenmoment gebraucht hätte, um das Ding quasi aufzulösen. Und die Rudelbildung mit der Folge richtiger roten Karte dann trotzdem entstanden wäre, wäre die dann auch zurückgeworfen worden, oder nicht? Weil, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, also nein, ziemlich sicher nicht, weil es eine Tätigkeit ist. Aber es ist natürlich nicht, es ist, glaube ich, nicht so, also von der Situation her ist es ja so, dass der Marvin Keller holt den Ball.
Und will ihn nicht hergeben.
Sprich, will ihm der Shaqiri, also will ihm Shaqiri den Ball direkt in die Hand geben und vielleicht noch ein bisschen verunsichern. Shaqiri, der Fuchs, nimmt einfach von der Seitenlinie einen anderen Ball und läuft Richtung Penalty-Punkt. Und dann geht der Dominik Schmid auf den Keller zu und will ihm den, aus seiner Sicht, überflüssige Ball dann wegnehmen. Dann entsteht die Rudelbildung.
Genau.
Sprich, ich glaube, das wäre, auch wenn der VAR länger gehabt hat, wahrscheinlich gar nicht zu dem gekommen, aber der hat sicher nicht die rote auch zurückgenommen, weil das ist eine Tätlichkeit.
Ja, also das denke ich mir eben auch, falls das, weil wir sind uns in der Runde nicht ganz sicher gesehen, ob das dann auch allenfalls könnte zurückgenommen werden, obwohl ich der Meinung bin, bei Tätlichkeiten gibt es nicht relativ viele Ausweichmöglichkeiten, aber falls jemand von euch weiss, gerne Kontakt mit uns aufnehmen oder einen Kommentar schreiben, wäre gut.
Ich glaube, es ist so, wenn jetzt zu faul, wenn es jetzt ein Foul gewesen wäre, der zum Penalty geführt hat,
dann ist klar. Rot, nein, dann wird dann, das natürlich auch nein, aber Tätigkeit ist ja ein anderes Thema.
Ziemlich sicher
Thema.
Nicht, ja.
Genau, ja, also ich glaube, man hat ja dann relativ schnell sich darum bemüht, kommunikativ Stellung dazu zu nehmen. Schiri Boss Wermelinger hat auch eingestanden, es war ein Fehler gewesen. Die Linie hat man dann noch gezogen oder gesehen im Nachhinein, es ist ganz klar. Das ist ärgerlich, ja, es hat den Spielverlauf verändert, aber ich muss schon auch sagen, dass, und das hat ein bisschen mit dem zu tun, was du vorhin gesagt hast, für mich der FCB auch tendenziell das bessere Team gewesen ist, das mehr gesucht hat. Ich habe in der letzten Folge noch ein bisschen darauf angesprochen gehabt, dass ich eigentlich einen ähnlichen Match erwarte wie in der letzten Saison schon von den beiden Teams, dass IB eher auf einen Umschaltfußball wird setzen und der FCB das wird probieren, spielerisch zu lösen. Ich muss schon sagen, dort habe ich mir von IB schon ein bisschen mehr erhofft, weil ich gefunden habe, dass schon extrem schnell mit langen Bällen operiert worden ist. Es ist dann auch einmal gut aufgegangen. Beim 1-0, wo sich der Vujo, glaube ich, ist es nicht wirklich gut anstellt. Ich glaube, er könnte sogar einen Foul rausholen, wenn er sehr schnell schaltet, aber overall, und auf das will ich eigentlich raus, es ist mir dann schon auch ein bisschen zu dürftig gesehen und der Fokus, auch wenn auch der Adjetay für mich noch die zweite Gelbe könnte sehen, der Fokus ist mir ein bisschen zu fest auf dem gelegen, auch wenn es selbstverständlich spielentscheidend war, aber der FCB ist schon auch besser gesehen. Flanken viel gebracht, Spieler ist nicht ganz immer optimal gewesen, aber es ist okay, finde ich, der Sieg. Höhe kann man darüber diskutieren, aber es ist okay.
Ja, also auch wenn es natürlich wirklich, du wirst es nie wissen, was passiert wäre, wenn es im Stand von dem 1-1 nicht zum Penalty und vielleicht sogar nicht zur Tätlichkeit gekommen wäre. Ich würde es trotzdem wirklich trennen, die zwei Sachen. Das kommunikativ natürlich noch, wie von mir erwähnt, für mich Next-Level-Fehler.
Ja,
viel über das geredet
klar.
Wird. Ist auch klar, ist auch zu Recht, auch beim Adjetay, wobei dort der Spielstand nochmal ganz anders war. Aber auch dort bin ich dafür, dass es gelb-rot müsste geben. Ich finde aber auch, dass man kommunikativ sowohl auf Seite IB wie auch auf Seite FCB eben kann, haben sie, glaube ich, auch mehrheitlich sich eingestellt, dass der FCB der richtige Sieger war. Wobei am Anfang, muss ich sagen, sowohl, gleich wie in der letzten Saison, beim Spiel, wo dann IB 2-1 gewinnt, ist der Matchplan von IB, ich habe es, glaube ich, damals schon gesagt, man ist sich vielleicht so einen Matchplan nicht gewöhnt von IB, wenn man noch das offensive Spektakel IB von vielleicht den Jahren 18 bis 23 oder so im Kopf hat, nicht ganz gewohnt. Aber es ist aufgegangen. Ich meine, die Flanke, die du ansprichst, die hat Wiedrich komplett alle rausgeköpfelt, eigentlich. Und dann,
schon, dass sie aber auch nicht gut gewesen sind oder die Boxposition, Besetzung auch nicht optimal gewesen ist, aber ja,
hat er recht. Und dann haben sie die Umschalt, die schnelle Umschaltmöglichkeit mit langen Ball, mit schnellen Spielern, gehen 1-0 in Führung und dann musst du zu dem Zeitpunkt, kannst du die Zusammenfassung geben, hey, Matchplan bis jetzt geht auf.
Mhm.
Und dann noch eine ist dann halt irgendwann einfach nicht mehr viel gekommen.
Aber das ist so spannend, weil der Matchverlauf, den haben wir jetzt ein paar Mal auch schon gesehen, bei IB, FCB, FCB, IB, dass IB in Führung geht, mit dem, sagen wir jetzt, ein bisschen simplifizierteren Matchplan, der FCB reagieren kann, wie jetzt am Beispiel vom Mittwoch, das ist aber auch nicht immer so gesehen. Man hat immer Chancen gehabt, nach dem meistens Rückstand. Das Mal ist man aber dranbleiben. Klar, nachher kommen die Folgeaktionen, die wir jetzt angesprochen haben, die natürlich auch im FCB in Karten gespielt hat, aber ich muss schon sagen, in diesem Spiel jetzt habe ich gefunden, der FCB hat nicht nur probiert, sondern auch ein gewisses Konzept gehabt, um zu halb oder sogar volle Torchancen zu kommen. Und ja, overall, auch mit dem Blick auf wie IBE sich präsentiert hat, habe ich gefunden, nach dem 1-0, wo der in Karten spielt, müsstest du dann konsequent das weiter können durchziehen, den Nadelstich setzen. Klar, da ist schon Fasnacht ist dann irgendwann noch raus, wobei ich finde, dass der noch überhaupt nicht angekommen ist in der Saison bis jetzt. Ja, und das ist dann zu wenig sehr von IBE, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, so über die Baustellen, die wir bei beiden Teams sehen, ja, sind wir dann beide am Wochenende auch noch gespielt.
Unbedingt. Also
können wir dann noch bei diesen Match drauf eingehen?
Habe ich ganz viel aufgeschrieben.
Vielleicht noch zwei Themen, aber das erste halte ich kurz, aber ich muss es einfach noch erwähnen. Die Schiri-Boss-Entschuldigungen, die haben mich schon letztes Jahr grauenhaft aufgeregt. Also mir hätte das als Fan einfach schon so, es bringt einfach nichts. Weißt du, so, es hat jede und jede hat gesehen, dass es ein Fehler ist. Welchen Mehrwert hast du kommunikativ, wenn du dich dort anstellst und sagst, ja, es ist ein Fehler gewesen, das darf nicht mehr passieren. Es hat ja sogar sowohl der Penalty mit dem Offside angesprochen, hat dort ja sogar auch das Protokoll erwähnt vom VAR, wo eigentlich ganz klar zuerst muss checken, geht dieser strittigen Situation irgendeine Offside voraus, wo ja anscheinend nicht gemacht worden ist. Und ja, er erwähnt auch die gelbe rote Karte. Welchen Mehrwert gibt so eine Kommunikation? Weil jeder also, weiß es.
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur überflogen einfach, und ich bin mir jetzt bis du es gesagt hast, gar nicht sicher gesehen, ob da auch wirklich eine Entschuldigung vorgelegen ist oder ein Schuldeingeständnis.
Also Entschuldigung ist es nicht unbedingt gesehen, ja, aber ein Schuldeingeständnis, ein Fehlereingeständnis.
Also ich finde, das Schuldeingeständnis ist schon wie okay, weil es halt ein ganz krasser Fehler ist und ja, man schon auch irgendwo durch, finde ich, muss ausstrahlen, dass man kommunikationsbereit ist, lernbereit ist, in der Art und Weise, auch die gelb-rote Karte, vielleicht kommst du da so ein bisschen in eine Bringschuld oder hat es vielleicht so ein bisschen empfunden, als wäre so ein bisschen eine Bringschuld und vielleicht auch der Druck, der von Seiten eBay gemacht worden ist oder vielleicht von den Medien, die irgendwie dazu geführt hat. Nichtsdestotrotz gibt er recht, das macht das Ganze dann nicht glücklicher. Aber keine Ahnung, also ich glaube, du nimmst dich schon auch aus der Schusslinie, wenn du einmal einen Fehler eingestehst, als wenn du die ganze Diskussion hast, auch über die Schiris. Du musst ja auch irgendwo durch ein bisschen den Druck wegnehmen. Das ist ja schon auch etwas, was ein Boss quasi oder der Trainer jeweils von seinen Angestellten oder von seinem Team muss machen. Das würde ich insofern noch nachvollziehen.
Ich würde es in dem Sinn okay finden, Fehler, Eingeständnis, wenn du es ein bisschen vor deine Mitarbeiter, in dem Fall die Schiris, stellst und so. Aber ich sage, so ein Statement hat aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ich höre, okay, und was passiert jetzt?
Ja.
Also weißt, wird jetzt nochmal, keine Ahnung, geschult in dem VAR-Protokoll? Gibt es für die Szene beim Acetei irgendeine, es gibt ja immer die englischen Begriffe, wo glaube auch irgendwie Stop, Potential, Dangerous, Attack,
ja,
oder
ja,
so,
ja,
wo, weißt, wo wie nicht irgendwie mit gleichen Längen gemessen wird, weil bei IBE hat es auch eine Szene gegeben, wo es keine geile Karte gehabt hat. Nicht so krass wie beim Acetei.
Jo, und am Wochenende zuvor macht Bedia eine Tätigkeit, die nicht geahndet wird.
Ich würde einfach gerne so Statements hätte für mich, wenn dann einen Mehrwert, wenn halt nicht immer einfach nur gesagt wird, es ist ein Fehler gewesen, weil das haben wir alle gesehen. In dem Fall weiss es der Schiri, es weiss der VAR, es weiss jeder Einzelne, der den Match geschaut hat. Aber eben, was passiert jetzt? Oder?
Also, da würde ich vielleicht noch einen letzten Punkt reingehen, was ein bisschen zum Schutz von allen ist, weil Fehler
ja, können, klar, passieren,
dürfen,
ja,
werden voll immer passieren. Und also ich muss mich jetzt schon auch sehr lange zurückerinnern, bis mir eine Situation eingefallen ist oder einfällt, wo der VAR ein Offside nicht erkennt und aus der Folge dann so etwas passiert. Das ist schon auch ein Einzelfall. Also von dem her muss man sagen, eben auch weil es so krass war, weil es irgendwo durch einen grossen Einfluss auf den Spielfluss dann gehabt hat, finde ich das okay, dass man sich dazu äußert, aber fairerweise muss man auch sagen, das passiert schon nicht regelmäßig, gar nicht. Die anderen strittigen Szenen, die auch letzte Saison so geil, das ist ein anderes Thema, aber das muss man fairerweise, finde ich, schon auch sagen, oder nicht?
Doch, finde ich okay, das so zu sagen, ja. Vielleicht als letztes Thema nur noch schnell, aber das könnte eventuell auch ganz kurz sein, aber es ist mir einfach wieder mal aufgefallen. Wir haben es letzte Saison auch mal schon ganz kurz angeschaut. Ich weiss nicht, ob es dir auch auffällt. Sicher, nachdem ich das jetzt aufbringe. Aber es hat einen neuen Ball, ja, in dieser Saison.
Ja.
Hey, fällt dir auch auf, oder das nur ich, dass die Eckball jetzt gerade an diesem Match am Mittwoch, aber auch bei sonst ist es mir manchmal aufgefallen, hey, ich habe das Gefühl, der Anteil an nicht gut getretenen Eckball ist viel höher. Also ich meine, der FCB hat am Mittwoch gegen IB irgendwie 15 Eckball und 10 davon kommen nicht über den ersten Pfosten raus.
Ja. Also mir ist auch aufgefallen schon, jetzt nicht, also letztes Jahr ist das, haben wir darüber geschwärzt gehabt, der Robin, der selber ja noch mit dem Ball gespielt hat, hat das ja auch wie bestätigt, dass das unter den Spielern ein Thema ist. Mir ist auch aufgefallen, dass auffallend viel Eckball zu kurz sind, hat womöglich mit dem Ball zu tun. Der Ball und auch die Marke, die dahinter steckt, ist ja auch schon kritisiert worden. Und dementsprechend braucht es vielleicht noch ein bisschen Anlaufzeit, bis die Spieler sich an den Ball gewöhnt sind. Ob jetzt das wirklich ein Thema ist oder nicht, das werden wir herausfinden. Und nämlich das nächste Mal, wenn wir einen Spieler interviewen, können wir das auf jeden Fall aufbringen. Aber auch hier, schreibt es doch in den Kommentar, wenn ihr das Gefühl habt, dass dort auch irgendwie ja, der Ball irgendwie könnte einen Einfluss darauf haben. Es ist, wie der Till auch schon gesagt hat, letztes Jahr schon ein Thema gewesen.
Oder wenn ihr irgendetwas wisst, weil wir haben ja beide mit dem Ball noch nicht gespielt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das noch passiert, genau. Aber.
Oder ob ich mit dem besten Ball überhaupt den Eckball über den ersten Pfosten könnte bringen. Aber ja, das wäre noch spannend. Aber gut, gehen wir doch weiter.
Unbedingt, sehr gut. Und zwar zum Spiel St. Gallen gegen Winterthur, wo St. Gallen ja offiziell klar macht, dass der Start in der Saison glückt ist, mit einem souveränen, sicher vor allem auch auf dem Scoresheet, 5-0-Sieg.
Ja, also absolut. Ich meine, das ist jetzt wirklich, glaube für die Heimfans wieder mal der Spektakelfußball gesehen, wo man sich aus Zeiten vom Peter Zeidler gewöhnt gewesen ist oder wo man sich da manchmal dran zurückdenkt. Ich meine, es gibt da mehrere Personalien, wo auf der Hand liegen, wo man rausheben muss. Ich glaube, jetzt nach dem Match ist natürlich der erste, wo ja auch schon letzte Woche vom Linus angedönt wurde, ist der Alessandro Vogt, wo ich persönlich jetzt erst einmal von Anfang an das Vertrauen im Fantasy gegeben habe
und natürlich belohnt worden bin. Er hat also eigentlich quasi sich selber und dich auch noch belohnt.
Absolut, ja. Mit zwei Goal, einem Assist, noch einem Pfostenschuss.
Genau.
Also hat ihm Köbels für einmal die Schlagzeile gestohlen, wo für einmal ohne Goal bleibt.
Wobei der selber auch mindestens zwei Goal können schiessen, aber gut.
Ganz genau. Ein Görtler, wo wieder der Leader ist, wo man sich gewöhnt ist, die Dreierkette hinten, wo mit den Flügeln auch die Offensivmomente bringt. Also, hey, einzig ganz kurz nach der Pause, kurzer Winterthur-Aufschwung
mit dem
Pfosten-Latte-Kombination, aber sonst, ich meine,
können wir das ist ein Safe gesehen, gell? Im BR, sein Schuss wird, glaube ich, noch ganz leicht abgelenkt.
Sogar noch.
Okay. Ja, der wird abgelenkt. Der rutscht noch etwa drei, weiss jetzt nicht, was gesehen ist.
Okay.
Aber ja, also schnell zum Alessandro Vogt. Ich habe logischerweise das auch gesehen kann. Und finde das erstmal sehr cool, dass wir einen weiteren jungen Spieler haben, der jetzt gerade einen guten Lauf hat, der frisch in die Liga kommt. Ist auch noch sehr jung, ist erst 20 Jahre alt. Und ja, da gerade für Furore sorgt, ist noch spannend. Er hat einen recht unkonventionellen Weg auch hinter sich. Ist nie wirklich in Ausbildungszentren längerfristig gesehen, sag ich jetzt. Also, ich glaube, Wohlen, Background, dann über Baden mal bei Aarau gesehen, dann wieder zu Wohlen, mit 17 in der Erstliga bei Wohlen gespielt und dann eigentlich in U21 vom FC St. Gallen gekommen. Und dort scheinbar über gute Leistungen sich empfohlen und jetzt 3 Goal in 3 Spielen. Also, auch gerade mit einem Blick auf einen potenziellen Abgang vom Köbels am Mann, wo man definitiv ja, Hoffnungen reinsteckt beim FC St. Gallen.
Ja, absolut. Ich meine, eben Köbels, da hört man ja, hat man in allen Wochen...
Das ist so ein geiles Spiel, ich muss es einfach nochmal sagen. Ich finde das wirklich...
Und gerade wegen dem finde ich es wirklich irgendwie spannend, wenn ich würde wissen, was da vielleicht hinter der Kulisse abläuft. Weil schon eine Woche vor dem Saisonstart hat man von einem potenziellen Abgang geredet. Jetzt sind wir in der Woche 3 eben. Und man hört eigentlich keine Gerüchte, zumindest irgendwie keine offiziellen. Man kann sich denken, dass vielleicht auch der eine oder andere Verein in der Super League so einen Stürmer gut könnte brauchen. Was aber, nehme ich jetzt mal an, weder für ihn noch für St. Gallen eine Option wäre, da die Konkurrenz, sage ich, zu stärken, sich selber zu schwächen. Aber ja, ich finde, also genießen wir es, solange so Spieler noch in unserer Liga sind. Vielleicht aus St. Gallen Sicht auch noch ein mega gutes Zeichen, dass dann zwei Joker reinkommen und beide auch noch töpfen. Mhm. Also das Teamgefüge scheint zu stimmen. Wo ja auch, sag ich, gewisse Fragezeichen dahinter gesehen sind, Anfang Saison.
Ja.
Von dem man eigentlich fast schade kommt, jetzt der Göpp aus Sicht St. Gallen.
Ja, gut, wobei man da auch weiterhin Schwung aufbauen kann, ich weiss jetzt gar nicht, gegen wer sie spielen, aber ich nehme jetzt an, es wird nicht ein allzu grosser Brocken sein, und sonst wird es dann hören nach der Folge, aber auf jeden Fall, du hast das angesprochen, eben Ergänzungsspieler, die reinkommen, die treffen. Ich finde, Vladi ist eine interessante Ergänzung, die vielleicht nicht ganz den Raum gehabt hat, sich zu entfalten. Bei Lugano, wobei ich auch glaube, und da kommen wir später drauf, Lugano als Stürmer ist nicht ganz einfach. Bukalfa haben sie geholt gehabt, weil auch ein Goal schießt, wo mich sehr interessant tut, wo mir auch vom Ansatz her, ich nehme an, der Nico Masen hat auch einen Einfluss, 25 Bundesligaspiel letztes Jahr bei Pauli noch gemacht. Erinnert ein bisschen an einen Daschner-Transfer, den ich auch sehr gut mag, der ja verletzt ist. Aliou Balde, den sie geholt haben, der das letzte Spiel Lausanne war, der extrem viel Tempo hat. Das sieht man auch beim Goal, den er schießt. Und natürlich ein massiver Bock ist von Remo Arnold. Wo, by the way, lustig ist, der Aliou Balde hat wahrscheinlich der Peter Zeidler sehr gern gehabt bei Lausanne. Ist ein Spielertyp, glaub, der sehr gut auch in das Bild reinpassen würde. Also St. Gallen hat ein, zwei Sachen gut gemacht jetzt, so wie es wirkt zumindest, mit dem Kader, mit den Kadermutationen, um dort so ein bisschen das Fragezeichen in den Raum werfen. Ich habe es angetönt, mir gefällt der Köbels unglaublich. Und das nicht nur aufgrund von dem, wie er wirkt am Ball und vor dem Goal, sondern einfach auch, weil er so viel Räume aufreißt. Auch jetzt mit einem Spielerprofil vom Vogt, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Ensame letztes Jahr, der schafft so viel Raum, der schafft so viel Platz, wo Neues entsteht. Und der Vogt gerade auch zeigt, dass er schon relativ schnell das sehr, sehr gut adaptiert hat. Nachher bei Luzern kommen wir noch zu einem anderen, der auch das ähnlich schnell zu adaptieren scheint. Ich bin gespannt, wie das dann sollte sein, wenn der Köbels weg sollte. Weil ich glaube, der gibt ja schon extrem viel. Auch Görtler, Verletzungen, ein Thema, wie ist es, wenn der mal ausfällt. Ich glaube, das sind so Punkte, die man bei St. Gallen noch ein bisschen beobachten muss, aber der Start ist überragend gesehen jetzt mit diesen drei Siegen.
Und auf der anderen Seite haben wir Vinti, wo nicht aus dem Aufschwung kann profitieren, was sie auch in der letzten Saison gehabt hat. Oder hatten, wo eigentlich jetzt...
Angstgegner gesehen auch
genau, für St. Gallen. Genau, das wollte ich auch sagen, wo eigentlich gegen St. Gallen gut ausgesehen hat letzte Saison. Und jetzt mit, glaube ich, einem Punkt aus drei Spielen schon wieder so ein bisschen dort unten innen festzustecken scheint. 5-0 natürlich auch für die Moral jetzt nicht gerade mega gut. Und dort wiederum, eben mit dem Göpp, auch dort bin ich mir nicht sicher, aber auch sie werden nicht den grössten Brocken haben. Ist fast, ja, auf eine Art fast Pflicht, dass dort das Selbstvertrauen wieder zurückkommt, weil wir kennen sonst die Stories, oder? Wenn du dann einmal in der Liga nicht in Fahrt kommst, bist du eben auch anfällig für so die Göpp-Sensationen, die Göpp-Überraschungen. Der Gegner, den sie haben, wird auch wissen, hey, dort ist ein angeschlagenes Team, wo vielleicht nicht so das Selbstvertrauen hat.
Wirkt für dich Vinti schon angeschlagen?
Ja, also ich sage jetzt einfach rein, wenn du faktisch auf ein 5-0 schaust,
ja.
Ich sage, dort wird ja, sage ich, realistisch geschafft, was das Erwartungsmanagement anbelangt. Aber Ich meine, nach einem Punkt, nach drei Spielen, nach einem 5-0.
Nein, natürlich.
Ist jetzt natürlich nicht mit der breitesten Brust, natürlich. Aber angeschlagen ist jetzt vielleicht so früh in der Saison noch ein bisschen übertrieben.
Ja, ich denke halt, also, man muss schon auch fairerweise sagen, und das haben auch St. Gallen-Akteur und Enrico Maaßen im Interview gesagt, Winti hat sehr viel Ballbesitzphasen gehabt. Auch gerade, wenn man aufs Resultat schaut, vor allem in der ersten Halbzeit. Und, hey, St. Gallen ist halt schon so ein Ding, in St. Gallen zu spielen und dann frühe Goals zu bekommen, in der Pause 3-0 zurückzuliegen, ist dann schon nicht mehr so einfach. Und wie gesagt, dann sind sie noch eigentlich relativ gut in Form. Die Joker haben gestochen. Da ist natürlich auch viel zusammengekommen. Man darf nicht vergessen, auch gegen den FCB, da hätte ich das Spiel auch anders können ausgehen und dann wärst du mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Also da sind schon auch noch viele Verkettungen, wo man dann auch muss schauen muss, wie sich das entwickelt. Und gerade mit Blick auf Winti glaube ich schon, dass die zu ihren Punkten werden kommen. Ich habe sie auch gut gefunden gegen IB, vor allem auch nach einem schwierigen Start können sie mir für mich das Ding heimnehmen. Und ja, natürlich ist die Schützeweise auch ein Aspekt, der für Winti eine sehr große Rolle spielt. Von dem her, ich würde jetzt noch nicht aus Sicht Winti-Fan ja, drei Kützle an die Wand machen und verbeten. Aber klar, der Saisonstart hat können besser sein, vor allem auch mit Blick auf andere Abstiegskonkurrenten.
Das war jetzt auch genau gerade mein Übergang gewesen, weil vielleicht was auch ein bisschen für Unruhe vielleicht sorgt, bei Winterthur ist natürlich, dass eins von diesen Teams, wo man eben im realistischen Denken, wo in Winter ja gelebt wird, als Konkurrent gesehen hat im Abstiegskampf, mit 3 Siegen aus 3 Spielen da steht.
Wow.
Da kommen wir gerade zum nächsten Match. Wenn jemand dir vor der Saison gesagt hat, dass Thun und St. Gallen nach 3 Spielen 9 Punkte haben, was hättest du geantwortet?
Ja, also das mit Thun hätte ich sicher nicht kommen sehen. Also, dass jetzt das Spiel, also Thun hat auswärts angefangen in Lugano, was sicher auch nicht einfach ist, aber die Thematik, die sich da drum dreht, da möchte ich dann nachher gerade drauf kommen. Gegen Lausanne daheim, der hat ja als realistisch eingeschätzt, aber nicht so, das ist natürlich eine überragende Ausbeute, die aber auch nicht von nie kommt. Wenn du dir das Spiel anschaust, wenn du dir das Kader anschaust, mir gefällt Thun. Ich bin gespannt, wie lange sie das auf die Art und Weise können durchziehen können, wie lange Gegner auch nicht so gut auf das eingestellt sind. Aber nein, es ist ein überragender Start für den FC Thun, ja.
Das ist der erste Aufsteiger in der Geschichte der Super League mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Und sie haben gegen 3 Teams gespielt, unabhängig davon, wie du zu Recht sagst, dass die 3 Teams ihre Baustellen haben. Aber es sind 3 Teams, die letzte Saison in der Championship Group gespielt haben. Mit Luzern, Lausanne und Lugano. Ich kann mich an gewisse Saisonvorschau-Talks erinnern, wo da schon 0 Punkte vorausgesagt worden sind in diesen 3 Spielen. Aber ich sehe es wie du, also dass die Eigenschaften von Thun, die liegen recht auf der Hand. Das ist das solidarische Verteidigen, die Leidenschaft, auch Glauben an die eigenen Stärken, wo sie jetzt absolut haben können auf den Platz bringen in diesen 3 Spielen.
Ja, und also du merkst schon auch, also bei ihnen, was ihnen natürlich zu gut kommt, das ist ein Klassiker bei Aufsteiger, ist, dass wenn das Team kategorisch nicht grossartig verändert wird und im Kern gleich bleibt, die natürlich ihre Stärken tendenziell oft besser kennen als eine Mannschaft, die vielleicht ein paar Veränderungen hinter sich hat. Und das hat auch der FC Luzern. Nichtsdestotrotz, was mir sehr gut gefällt bei Thun, ist, dass sie, solange sie mögen, eigentlich konsequent probieren, relativ früh vorne schon auf den Ball zu gehen. Das braucht Mut, weil das heisst, dass du natürlich laufintensiv spielst, das heisst, dass du den Abstand zwischen den Ketten sehr gut musst einhalten und das machen sie gut. Der Pascal Lorenz macht fast einen Fehler. Dort steht aber, glaube ich, noch 1-0. Aber ja, dann sind sie natürlich auch offensiv sonst interessant. Ich meine, Michael Heule, wo glaube ich, im Gegensatz zum Alessandro Vogt nach letzter Woche oder nach den letzten 2 Wochen schon kein Fantasy-Geheimtipp mehr ist, macht wieder eine überragende Flanke aus dem vollen Lauf, wo reingeköpft wird. Sie sind auf Standard gefährlich. Sie können sich zurückziehen und auch die verteidigen. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut und das können viele Mannschaften noch nicht so konsequent umsetzen bis jetzt.
Macht mir riesen Freude, dass du von Fantasy Super League schon redest. Also wir haben dich schon ein bisschen angesteckt.
Ja, du hast es natürlich gut gemacht, gell? Du hast es schön in die WhatsApp-Gruppe geschickt. Ich habe mir das auch mal angeschaut. Ich habe die erste Runde verpasst, aber ich habe dann auch gedacht, ja, da muss ich jetzt schon auch noch einsteigen. Also von dem her, nein, es ist spannend, ja.
Dreimal im Kader heule, jeden Match ein Assist, dreimal habe ich ihn benched.
Nein!
Jetzt muss ich nächsten Spieltag... kriegt er mein Vertrauen. Aber ja, also das ist sicher, ich finde es mega spannend, dass das so auch mal vielleicht schon auf die ganze Super League sehen, was so die Gesichter sind. Was so die Gesichter sind, oder? Von den ersten drei Matchen. Und das sind solche, die du es nie gedacht hast. Es ist Alessandro Vogt von St. Gallen, es ist Leonardo Bertone, wo einen riesen Impact hat. Das ist eben Heule, Betun. Es ist auch jemand von Luzern, wo du, glaube ich, vorhin gemeint hast.
Lucas Ferreira,
wo im ersten Spiel den Siegestreffer macht. 18 Jahre, glaube ich, alt. Jetzt zweimal von Anfang an das Vertrauen bekommen.
Auch sehr gut adaptiert. Also du musst schon schnell im Kopf sein und die Situation erkennen, dass wie ein Bertone ist,
ja,
es,
ja.
Den Ball abluchst. Also ja.
Eben, das ist sicher auch eins von den Gesichtern von dem Anfang von der Superliga, Lucas Ferreira. Darum, das sind sicher die Sachen, wo sich Luzern ein bisschen dran heben kann. Schlussendlich, eben, wie du es glaube vorhin gesagt hast, haben sie dann die Mittel nicht gefunden. Gegen das Thun, was sich dann sicher auch im Verlauf des Spiels immer weiter hinter ein bisschen bewegt hat und nur noch einen Nudelstich gesetzt haben. Aber ja, Ibai muss man vielleicht noch nennen von Thun.
Absolut.
Auch an der Torschützenliste Spitze jetzt mit 3 Goal. Ja. Also es ist spannend, was da
passiert. Könnte sogar noch eins mehr haben. Sogar eins mehr.
Ja, das ist, ich glaube, noch Offside.
Ist Offside? War es Offside?
Ich weiß gar nicht.
Aber ja. So tendenziell rein. Nein, ich gebe dir recht und das führt mich, eben, wie ich es gerade gemerkt habe, wo du an bist, so ein bisschen zu dem Punkt, oder? Also, etwas, wo Thun in Karten spielt, wo einen klaren Matchplan hat, wo nicht grossartig dürfte an dem geschliffen hat, um den irgendwie grossartig zu verändern. Also, dann spielt er sehr ähnlich wie letzte Saison noch. Das ist etwas, wo, glaube ich, gerade jetzt am Anfang extrem wertvoll ist. Siehst du es bei Luzern? Ich glaube, ich habe das letzte Woche auch so ein bisschen gefordert gehabt. Luzern hat die Verantwortung, gegen einen FC Thun daheim das Spiel zu machen, tendenziell auch zu dominieren und ja, im besten Fall auch 3 Punkte zu holen. Und Thun macht das natürlich sehr clever, weil sie ein sehr unangenehmer Gegner sind, eben weil sie auch ungewöhnlich früh drauf gehen. Also das heisst, du bist eigentlich eine Mannschaft, die doch, trotzdem, dass du daheim bist, relativ stark mitspielt. Und dann bist du in Rückstand und sie können in der Box verteidigen. Das werden wir nachher noch bei ganz vielen anderen Matchs auch sehen, dass der Matchplan nicht konsequent über die 90 Minuten aufgeht oder dass gewisse Teams mit gewissen Arten vom Matchplan extrem mehr haben. Und beim Luzern ist es so, dass das Umschaltspiel gern gegen spielstarke Teams funktioniert, aber wenn sie in der Verantwortung sind, dann mangelt es auch an Lösungen. IB, für mich auch ein ganz klares Thema, gegen Sion. Ähnliches Beispiel gesehen, was noch gefällt. St. Gallen vermisst man das aufwärts oft, oder? Und das siehst du bei Thun, das funktioniert sehr gut gerade.
Ich kann dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Du hast IB Sion schon angesprochen, das wäre unser nächster Match.
Wunderbar.
0-0. IB daheim gegen Sion 0-0, wo sicher aus IB-Sicht zu wenig ist. Auch hier wieder der Vergleich Realität gegen Erwartungen, die man gehabt hat. Vielleicht auf diesem Match spezifisch, auf die ganze Saison bis jetzt, steht man mit, jetzt musst du überlegen, 5 Punkte hier aus 4 Spielen. 2 Unentschieden, 1 Niederlage und 1 Sieg, genau. Das sollte stimmen. Und ja, fangen wir mit dem Match an. Weil ich glaube, bei IB gibt es für mich noch so ein paar generelle Fragezeichen. Aber im Match selber muss ich sagen, hey, viel hat jetzt hier IB auch wieder nicht geliefert, dass man irgendwie sagen kann, hey, der Match musst du gewinnen. Also klar, nach der roten Karte am Schluss hat es schon einmal ein paar Mal der Rajopi. Übrigens, Klammer, auch sicher ein spannendes Spiel gewesen für ihn.
Schon lange, ich finde das super.
Gegen seinen Ex-Verein, wo ihm ja dort das 1 weggenommen hat. Braucht es ihn dann schon auch noch ein, zwei Mal mit Big Saves.
Aber
vorher...
Ey, also, Entschuldigung, aber der Save von Marvin Keller gegen einen Cololli.
Marvin Keller, müssen wir nicht reden.
Jesus Christ. Wenn er
auch die Latte lenkt.
Ey, das ist ein Saustrahl aus easy näher Distanz. Und der geht rein, gell? Übrigens auch fantastisch gemacht vom Cololli. Sion, auch ein Beispiel, was gerade punktuell verstärkt hat, aber eine ganz klare Vorstellung hat, wie sie es spielen wollen. Das geht dann nicht immer auf oder auch Thun. Da wird es Match geben, wo die Qualität nicht lenkt. Vinti ist dasselbe. Aber ja, Ibe wiederum, und das ist das, was wir jetzt auch ein paar Mal diskutiert haben, kriegt der Giorgio Contini jetzt, wo die Schonfrist offiziell abgelaufen ist, kriegt der Giorgio Contini an, nebst einer soliden Defensive, wo man fairerweise muss sagen, das Null haben sie gehabt, aber offensiv auch ohne eben Christian Fasnacht, Eddie Milson, wo relevant wird sein für das Team, kriegt das an, Lösungen zu finden. Und das, da steht das Fragezeichen für mich noch immer, ja.
In der Offensive absolut. Ich meine, was ich jetzt noch schnell will nachliefern will, Marvin Keller, gegen FCB haben wir auch ihn noch nicht angesprochen. Ich meine, auch gegen FCB hat er ein paar Riesen-Saves. Erste Halbzeit gegen Shaqiri einmal. Also, am Mittwoch weiss ich es, weil ich es auf dem Stadionscreen gesehen habe, dass der Folletti-Nazi-Trainer-Goli im Stadion gesehen ist. Also, der muss, also, es wäre schlimm für mich, wenn der nicht in der Nazi und auf ganz, ganz vielen Zetteln von Top-Vereinen wäre. Ja. Was der Woche für Woche anbringt, also Weltklasse, eben dem Cololli-Safe jetzt auch wieder denkt. Aber jo, ich glaube, die Baustellen, wie du sagst, die sind in der Offensive deutlicher vorhanden, sage ich. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, jetzt in diesen zwei Matches, der Darian Mahl, es ist eigentlich der einzige wirklich gefährliche.
Egal, hätte ein bisschen unglücklich ausgesehen am Wochenende jetzt.
Ja, aber gleich hat irgendwie so die einzige Situation, wo es richtig gefährlich wird, hat er irgendwie seine Füße im Spiel.
Das wiederum, das stimmt, ja. Das Goal gegen den FCB macht er super.
Ja, macht klar, dann muss jetzt der andere Marvin im Goal muss da wahrscheinlich heben, so einen kurzen Pfosten. Aber er muss natürlich mit dieser Schärfe halt zuerst mal so einen kurzen Pfosten hauen. Also.
Ja. Ja, nein, aber auf jeden Fall, also ja, eben viele Fragezeichen. Das Kader, finde ich, müssen wir jetzt nicht nochmal ansprechen. Da werden wir eh die ganze Zeit wieder informiert werden, weil es noch Veränderungen wird geben. Da habe ich noch eine Frage an dich, Till, oder auch nochmal an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe das probiert herauszufinden. Weißt du, was mit dem Sandro Lauper ist? Ist der verletzt?
Nein, ist reingekommen.
Ist er reingekommen? Ja. Ah, okay, das habe ich in dem Fall nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich jetzt Glück gehabt. Das letzte Match ist irgendwie, habe ich den voll vermisst.
Also gegen Basel ist er auf dem Bänkli, glaube ich, 90, okay. Und jetzt ist er, glaube ich, reingekommen.
Ist auch angeschlagen, gesehen am Anfang. Jo, nein, also anyway, IBE hat offensiv mehr. Defensiv ist es ganz okay. Ich würde jetzt das 4-1 nicht ganz so scharf bewerten. Was aber auffällig ist, und das hat auch Sion aufgedeckt, Sion, der das sehr gut spielt, auch grundsätzlich Umschaltfußball mit den Flügeln, mit Tempo. Cololli, Schuarev, Buschlarem, wenn er reinkommt. So, gerade eben bei dem Save von Marvin Keller, das ist schon auch etwas, was man regelmäßig sieht bei IBE, wenn er mal einen langen Ball oder einen Ballverlust so eine Chance eröffnet, die lassen sie zu. Und wiederum Sion, ja, wo auch wieder ihre Moment wird haben, wo das nicht immer einfach wird sein, wo sie im Match werden qualitativ unterlegen sind, wo das aber gut gespielt hat, finde ich.
Ja, also du sprichst schon gesagt, ich glaube, das ist auch so etwas, wenn du defensive Baustelle würdest ausmachen bei IB, dann ist es sicher nicht in der Innenverteidigung, wo du mit dem Wüterich und Benito jetzt zwei so Erfahrene hast, die eigentlich grundsätzlich die Situationen gut können klären. Aber aussen, ich meine, Aussenverteidigung mit dem Hatscham ist man in Bern nicht wirklich zufrieden. Denn er jetzt rechts spielt, jetzt wieder der Janko, wo von der Verletzung jetzt zurück ist.
Ja, zu Welt gesehen.
Genau, dann hast du den Atekame, wo hoch bei Milan im Kurs ist. Levin Blum spielt gar keine Rolle mehr gefühlt. Also Aussenverteidigung ist sicher auch noch eine Baustelle. Eine gewisse, aber ja, ich meine offensiv, sorry, ich will es jetzt halt gleich nochmal sagen. Du hast ja Bedia, Virginius, Colle, Monteiro, die ihre Form hinterher rennen.
Bedia-Transfer für mich auch bis jetzt hat sich nicht ausgezahlt.
In den ersten Spielen, aber seitdem nicht mehr. Das ist Imeri, Elia, die aus den Traktanten gefallen sind, wo neue Vereine sich versuchen. Ugrinic ist weg.
Ist das offiziell jetzt eigentlich?
Erst zu Valencia.
Ah, ja. Also ja, das habe ich gewusst, dass Valencia
Cordova, auch noch nicht eingeschlagen.
Ja, dann darf man noch ein bisschen Zeit geben, aber ja, ist so. Also, Dort sind einfach gewisse Puzzleteile, die ich auch mir noch erwarte, dass man die ein bisschen besser integrieren kann. Und,
haben sie ja jetzt zum Glück auch ein bisschen Zeit. Ja. Weil jetzt kommt zwar auch der Cup, nachher haben sie ja spielfrei. Ist zwar ja europäisch, stimmt, ja, aber national spielfrei, ja, weil sie das Spiel da vorgezogen haben. Ich glaube, da wird jetzt einiges passieren, auch müssen, in den nächsten ein, zwei Wochen.
Ja, ich bin gespannt. Also eben, wie gesagt, ich glaube, der Saisonauftakt von IB, der kann nicht zufriedenstellen in Bern. Und Europa ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Steckenpferd, wo man ja sehr viel Wert drauf wird legen. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen auch in die Hose gehen, dann glaube ich, kann es dann relativ schnell ungemütlich werden. Aber gut, so viel zu den Berner Young Boys und dem FC Sion. Ich würde sagen, wir gehen zum zweiten, respektive, nein, stimmt ja gar nicht, zum vierten Spiel schon. Und zwar ist das Lugano, was sich, ich würde sagen, teils rehabilitiert gegen einen Meister, gegen den FCB.
Ja, definitiv. Ich habe persönlich, ich weiss es nicht, wir haben es letzte Woche auch schon ein bisschen davon gehabt. Ich habe jetzt persönlich gerade auch mit dem Spiel, das sie unter der Woche hatten, wo sie 5-0 untergehen gegen Zellie, habe ich so für mich jetzt schon gedacht, hey, wenn es jetzt gegen FCB nochmal einen Nuller gibt, dass,
und vielleicht auch in einer Packung, dann,
dass man dann mit dem Croci Torti schon, puh, die Spielpause jetzt, also ja, Pause ist ja nicht mit dem Göpp, aber dass man da sicher Gespräche wird führen. Aber ja, wie sagt man eben, die angeschlagenen Boxer, die sind die gefährlichsten. Und Lugano hat sich da wieder ein bisschen können aus der Schlinge ziehen. Aber wie du es ja auch schon ein bisschen angesprochen hast, wird man sicher weiterhin auch dort müssen schauen, wie das jetzt weitergeht. Aber ich meine, jetzt hast du mal endlich den ersten Dreier geholt. Hast ein bisschen den Frust auch können ablassen. Teilweise auch in den Interviews, Renato Steffen. Jetzt musst du einfach das Team wieder zusammen bringen, alle auf die gleiche Wellenlänge bringen, die Probleme lösen, und dann hat Lugano auch die Qualität, um schnell wieder dort unten rauszukommen. Aber es braucht einfach wenig. Jetzt hast du zwei Matches verloren, bist europäisch, wirst nicht spielen nächste Saison, und schon muss man Diskussionen führen, wo man nicht gedacht hat, dass man sie je muss führen, vor einem Jahr, zu diesem Zeitpunkt.
Absolut, aber ich würde jetzt da etwas callen. Und zwar, also ich glaube, es ist natürlich finanziell wie auch sportlich aus Sicht Lugano, aber aus Sicht Schweiz schade, dass im Tessin sehr wahrscheinlich nicht europäisch geschuttet wird. Das Jahr,
also im Tessin ja sowieso nicht.
Genau.
In Thun.
Aber mich dünkt, dass schon die Doppelbelastung zum Fluch geworden ist, jetzt für den FC Lugano, und man da leicht auch überfordert gewesen ist am Schluss, wenn ich jetzt auch schaue, im 24-25, also jetzt in diesem Jahr noch, ab Januar, da hat man schon auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ich habe es interessant gefunden, oder? Der Lars Lukas May ist zurück gewesen, wieder in einer Viererabwehr. Unter der Woche haben sie in einer Dreier gespielt. Das ist ja gottlos in die Hose. Und mich hat vieles von dem Lugano an das klassische Lugano kennt, wie ich es kenne, wie ich es sehr persönlich gesehen, nicht mein Fußball ist. Ich das aber hochgradig anerkenne, dass das für mich top-down Lugano, an einem guten Tag ist die schwierigste zu bespielende Mannschaft in der Super League. Ich möchte gerade vielleicht auch noch als Beispiel die erste Halbzeit aufführen. Es war ein klassisches Lugano-Spiel gewesen. Lugano war gut in den Zweikampf gewesen. Sie haben einen guten Mix aus Spieleröffnung, aber auch immer wieder mal einen langen Ball drin. Es war scheisse heiss gewesen. Es ist mega beschissen zum Bespielen, weil sie echt geile Kicker auch im Mittelfeld haben. Ander Gürkic guten Match gemacht, Bislimi super Match gemacht. Die wissen auch, wie du in einem Spiel eine starke Mannschaft wie im FCB kannst weh machen, oder? Das hast du vor allem auch nach Rückstand FCB gesehen. Der Bislimi hat auch mal wirklich entspannte Bälle zurückgespielt, oder wer die Schlussszene am Schluss noch in Erinnerung hat, Mac-Fanli, dort steht der Bislimi etwa 3 Minuten vor der Uhr. Da ist viel von Lugano wieder dabei gewesen, muss ich sagen. Und darum auch eben, vielleicht kein Europa gar nicht so schlecht. Hey, wenn Lugano den Matchplan so kann durchspielen, das Team ist so schwierig zu bespielen.
Gebe ich dir recht. Ich glaube, was sie mit dem halt auch verursacht und provoziert haben, sind die Fehler, die man schon auch ansprechen muss, die du bei jedem Goal jetzt hast von Lugano. wo dann der FCB gemacht hat, durch ihr hohes Anlaufen, durch dass sie die Qualitäten, die der FCB jetzt zum Beispiel unter der Woche mega hat können ausleben, nicht zum Vorschein haben lassen. Aber ich meine, du musst schon sagen, eben 1-0 ist ein Penalty, dumm verteidigt. Das 2-0 ist ein Standard, wo ich beim FCB auch noch schnell würde, langsam das Händchen heben.
Gut, aber gegen... der Barisic ist ausgewechselt worden in der Pause. Der steht, ich habe es probiert nachzuspulen, aber ich glaube, der Barisic steht ziemlich blank oder läuft respektive läuft am Papadopoulos.
Ja, also Kade läuft im Nachhinein, wer jetzt zuteilt ist, weiß ich auch nicht, aber ich meine, am Schluss steht der ganz allein dort und gegen GC, das 1-1 passiert genau gleich, nach einem Standard, wo der, jetzt weiß ich gar nicht, was gesehen ist, aber wo komplett allein einnicken kann. Und ich meine, über das 3-1 müssen wir nicht reden, was dort der Fehler ist.
Nein, klar.
Aber du musst die natürlich auch provozieren, die Fehler.
Genau,
aber
und das finde ich, das ist das gewesen, was ich finde. Das hat Lugano schon sehr gut gemacht. Ich mag mich auch an einen Schuss erinnern von Bislimi, wo der Behrens noch ein Spitzchen dran hat, wenn 3 cm mehr, dass der Ball einen Gegendruck bekommt, das Ding kann drin sein. Und ja, einfach auch grundsätzlich, auch defensiv, der FCB in Schach gehalten, wie den Goalschluss am Empfallen mit dem Spielanteil. Ich finde es okay und es ist für mich ein spannendes Lugano gesehen. Übrigens, Dumbia, außer rechts gespielt, hat er müssen improvisieren. Zanotti ist ja verletzt und auch potenziell auf dem Absprung zu Leeds. Hat vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Otele auch komplett aus dem Spiel gesehen. Zweite Halbzeit war besser gewesen. Also, ich finde, Lugano hat mir wirklich in der ersten Halbzeit gut gefallen. Ich habe das Gefühl, schon beim 2-0 macht der Gocci Dotti, macht den Wechsel 2 Minuten zu spät. Der Wechsel kommt ja genau nach dem 2-1, wo er gemerkt hat, das Schiff also wechselt so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher gewesen, ob sie es über die Zeit retten. Es ist ja dann auch ein bisschen Glück dabei gewesen, verdient nichtsdestotrotz. Aber ich glaube schon, wenn man dort wieder auf die Spur zurückfindet und es auch wirklich mal konsequent kann durchspielen kann, nicht immer auch mit diesen Rotationen, was sicher auch wird geben, ohne Europa, aber ich glaube, dann kann man mit Lugano sicher in der Championship-Gruppe auf jeden Fall rechnen.
Ja, sicher, das denke ich auch. Ich meine, auf der anderen Seite, dass der FCB nicht zufrieden ist, eben, dass die Goal aus Fehler entstehen, heisst natürlich nicht, dass der FCB sonst einen riesen Match gemacht hat. Ich meine, ein Dreifachwechsel zur Pause spricht ja Bände. Und ich glaube, das sind auch genau die Positionen, die im Moment ein bisschen im Schwanken sind. Ich glaube, gegen IB ist der Barisic für einen unsicheren Vujo gekommen. Jetzt ist ein Vujo für einen unsicheren Barisic gekommen. Also die zweite Innenverteidigerposition ist sicher noch eine Baustelle in dem Sinn, aber zumindest etwas, was noch nicht ganz klar ist unter dem Ludovic Magna. Und die zweite, wo ich schon Position, die noch nicht ansprechen muss, ist im Sturm. Also ich meine, jetzt haben sie immerhin, aus Basler Sicht, hat Kevin Carlos gegen IB getöpft, hat jetzt dafür von Anfang an spielen. Albion Ayeti, wo wieder Kevin Carlos vorher nicht wirklich Selbstvertrauen ausgestrahlt hat in den ersten Match, hat jetzt ein Traumgoal gemacht, wird jetzt dementsprechend wahrscheinlich dann das nächste Mal wieder von Anfang an spielen. Aber die beiden, die sind jetzt schon noch nicht so in die Saison gelangt. Und gerade gegen so einen Lugano, wo dann kreative Spieler wie einen Otele und einen Shaqiri so auf den Füßen rumstehen, dass die ihre Qualitäten nicht können ausspielen können, bräuchte ich halt vorne genau so einen, wo die Bälle festheben kann, der auch mal ein bisschen kann, Räume öffnen für die schnellen Spieler auf den Flügeln. Und wenn das nicht geht, dann wird es halt schon mega schwer.
Jotil, du hast es angesprochen, es sind für mich auch zwei Bereiche im Spiel vom FCB, wo, glaube ich, jeder ein bisschen sieht, dass dort, ich weiss jetzt nicht, ob Bedarf, das finden wir noch raus über die nächsten paar Wochen, aber dass dort noch nicht alles greift. Ayeti Gallas ist angesprochen, es sind natürlich zwei unterschiedliche Typen, wo wohlgemerkt fairerweise der Wechsel im Spiel gegen IB auf Carlos hat sehr Sinn gemacht hat. Das ist ein Goal, wo der Kevin Carlos seine Stärken noch ausspielen kann. Ayeti habe ich ein bisschen unter Verdacht, dass er vielleicht noch nicht so ganz fit ist, weil man sieht beim Goal, ich nehme jetzt das raus und sage, ich habe 8 Jahre mit dem Albi gespielt. Der Albi hat eine viel, viel bessere Technik und ein Spielverständnis, als man ihm jeweils zutraut oder auch, dass es wie es aussieht, in einem Match, gerade jetzt auch wie gestern, aber er hat mich getunkt, auch mit der Hitze und so, hat es sau viel Stockfehler gehabt. Das Positionsspiel hat oft nicht ganz gestimmt. Er kann das. Und wegen dem hat er auch gegen Ende von der letzten Saison oft dann von Anfang an gespielt, weil das spielerische Element auch mit dem Zentrum, und das ist mein zweiter Punkt, den ich aufführen würde, so sehr gut harmoniert hat. Er hat gar nicht mega viel Goal müssen schiessen, weil sie auch über Flügel viel Druck hat können machen. Benny Traore fehlt, der Speed fehlt auch ein bisschen. Wegen dem hat er ja dann auch den Kader hinterher gezogen nachher in der zweiten Halbzeit. Und der Sodicek reingebracht, wo ich finde, das nicht so schlecht gemacht hat, mehr droht hat. Aber Zentrum, Leroy hat mehr Verantwortung. Und sie spielen halt mit zwei klassischen Sechser, Medinho und Leroy, die müssen sich noch finden. Quandredi, der auch eine Alternative hat, dasselbe. Ich mache ihm da nicht einen grossen Vorwurf beim Fehler zum 3-1, sondern dass es die falsche Entscheidung ist. Aber dort fehlt es mir auch noch ein bisschen. Das Spielaufbau, oft ist der Ball von links nach rechts, weil sie keine Lösungen gefunden haben. Und das im Zentrum dort noch ein bisschen mehr auszulösen, weil der Scheck auch weniger Raum hat, oder? Das merkst du jetzt auch, ist oft doppelt oder einfach sicher eine Mahndeckung. Dort muss der FC mir noch ein bisschen, da ist mir auch schon gegen IB aufgefallen, wo es dann, wenn es gegangen ist, oft über die Flügel gegangen ist. Und ja, nichtsdestotrotz, ich habe nicht so viel Zweifel dran, wenn es ruhig bleibt im Verein, weil die Mannschaft hat individuelle Qualität. Also es könnte noch 2-2 stehen und du hast einen grauenhaften Match, vor allem in der ersten Halbzeit, geshootet. Das kannst du nur, wenn du wirklich viel Qualität hast. Aber dort sind die Baustellen vorhanden, ja.
Ja, also ich gebe dir recht im Sinn von eben, der FCB hat ja eigentlich sein Team, habe ich auch schon gesagt, in der ersten Folge mehr oder weniger können zusammenheben. Ein Abgang auf Tulau und eigentlich mit dem Zugang eigentlich die
Baustellenpositionen
kompensiert, okay. Oder? Gerade im Hinblick auch auf die Doppelbelastung, die es ja geben wird beim FCB. Ich bin dort gespannt eben, also von Unruhe im Verein habe ich jetzt das Gefühl, die wird noch nicht so schnell kommen. Ich glaube, für das ist auch die Leistung gegen IB doch auch mit ansprechend gesehen. Hast jetzt natürlich auch ein intensives Startprogramm gehabt, klar, man muss da noch gar keine Ausreden suchen, aber Lugano auswärts ist definitiv, egal in welcher Situation ein Gegner ist, ein schwerer Match. Unter der Woche hast IB gehabt, St. Gallen auswärts hast du auch schon gehabt, oder? Also da werden jetzt vielleicht verhältnismässig auch jetzt leichtere Gegner kommen. Darum, ich nehme jetzt mal nicht an, dass es da schon Unruhe geben wird im Verein. Gleichzeitig, ja, hast du 2 Spiele verloren von 4, also da wirst du sicher gewisse Sachen anschauen müssen. Ich nehme auch an, dass da noch das eine oder andere wird gehen auf dem Transfermarkt. Man redet ja von einem Innenverteidiger, den sie noch holen wollen. Es gibt gewisse Spieler, wo ich immer noch gespannt bin, ob sie bleiben. Gerade Philipp Ottele, ob der die Saison wird mit dem FCB spielen.
Ich habe irgendwie das Gefühl schon. Ich, also, weiss nicht. Das ist vielleicht das Mann anders. Yeah. Ich habe irgendwie das Gefühl, schon. Aber ich habe es nicht rechtfertigt irgendwie.
Ein Traoré, der zum einen jetzt noch nicht wirklich in die Saison gekommen ist, leistungsmässig, sich dementsprechend auch nicht mega für einen Abgang empfohlen hat. Gleichzeitig letzte Saison gezeigt hat, dass er auch spannend könnte sein.
Ist, glaube ich, noch krank gewesen, meint.
Hat auch ein paar physische Probleme, glaube ich, gehabt jetzt. Aber ja, ich glaube, das wird man jetzt sehen.
Ja, vielleicht noch ein letztes Wort, wie hat dir der Stürmer gefallen, der reingekommen ist, der Junge, der von Vaduz ausgelehnt war, also an Vaduz ausgelehnt ist, Brasilianer?
Ja, ich glaube, das hat es im Fall noch, aber ich bin jetzt zu wenig vorbereitet, noch eine spannende Geschichte gegeben, dass er, glaube ich, wegen der Aufenthaltsbewilligung noch nicht dürfen für den FCB spielen. Ich habe ihn persönlich eben noch nicht oft gesehen, also Caio Eduardo, meinst du ja?
Genau.
Ich glaube, was man so hört, ist es ein riesen Talent, wo man, glaube ich, auch drauf baut, drauf setzt im FCB und nicht eben müssen ein bisschen platzieren, was, glaube ich, bei Liechtenstein oder in Liechtenstein noch anders gesehen ist. Ja. Bitte korrigiert mich, falls das nicht stimmt. Ich habe das einmal mal gelesen. Ist sicher, ja, ein spannender Spieler, wo
finde auch,
wo
ist auch spannend reinkommen.
Ja, also. Wo auch, sage ich, der FCB braucht, dass da wieder auch die neuen Jungen kommen, weil man hat in diesem Sommer viele Junge auch abgegeben. Und das ist immer auch so ein bisschen, überlege ich halt dann immer so vielleicht einen halben Schritt weiter, was das für die Jungen im Nachwuchscampus sagt, wenn da jetzt Bönni, Kayombo und all die Jungen abgegeben werden, ohne dass sie eigentlich jemals eine Rolle gespielt haben in der Super League.
Ja, also wobei Bönni, glaube ich, schon 1-2 Chancen bekommen hat. Wenig und dann ausgelehnt und so, der ist weg. Junior C hat man noch, der 1-2 Minuten jetzt schon bekommen hat, der aber sich auch mehr braucht, um sich beweisen oder zeigen, ob es reicht oder nicht. ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch gefunden, gerade am Schluss, wo ihr dann eben der Gaio und Eduardo heisst, reingekommen ist, hat man dann auf eine Zweimastumme umgestellt. Und ich glaube, das würde auch mal noch Alternative sein, vielleicht in Zukunft. Hat mich gedacht, dass gerade auch im Zusammenspiel mit dem Ayeti, der Ayeti ein bisschen mehr Raum gehabt hat, weil der Eduardo ist viel tiefer angelaufen. Dort einisch, wo er den Ball dann reinbringt und den Soticek am Schluss dann die Spitzkugel nicht verwerten kann. So Sachen, denke ich, könnten auch noch ein Mittel sein, aber man wird schauen. Es gibt noch ein paar Baustellen. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt gespannt drauf. Morgen oder übermorgen ist dann Kopenhagen-Malmö, wo wir dann wissen, gegen wer sie werden um die Champions League-Quali spielen. Auch eine sehr schwierige Aufgabe. Aber ja, ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen. Mit diesen beiden Teams und gehen zum nächsten Spiel. Und zwar ist das der FCZ, der auswärts gegen Lausanne zum Dreier kommt.
Wo man gesehen hat, wie enorm wichtig der Steven Zuber für Zürich ist.
Ich war mega überrascht, als er plötzlich wieder auf dem Feld
steht. Er macht zwei Trainings und spielt direkt wieder von Anfang an. Hat einen riesen Impact zum 1-0, gibt den Assist zum 2-1. Also da ist Lebensversicherung ist jetzt fast ein bisschen hochgegriffen, aber also, da braucht man und will man unbedingt auf diesem Feld sehen und er zeigt auch, wieso.
Ja, du hast da absolut recht. Ich möchte jetzt aber schon auch noch sagen, dass der FCZ auch generell ein gutes Spiel gemacht hat. Sie sind sehr aggressiv im Vorchat, ging auch von Anfang an der Aufbau auch sehr gut sichtbar gewesen. Ich finde, dort erkennt man auch schon eine spannende Handschrift. Ich sage es nach wie vor, ich finde, die haben Spieler darunter, die ich extrem interessant finde. Mit einem Margello für mich, der nach wie vor einer der interessantesten Flügel ist, die wir haben in der Liga. Und mit Emanuel letzte Woche gut reingekommen. Bledi Kosnici auch ein Goal geschossen. Dort ist noch so ein bisschen froh, kann er sich endgültig etablieren als wichtiger Spieler, wo seine Handschrift kann aufblicken lassen. Aber ist dann schon nicht einfach auswärts in Lausanne, wo selbstverständlich auch am Donnerstag gespielt und es ist heiß und so. Aber nichtsdestotrotz, musst du zuerst gewinnen in Lausanne.
Ja, ich glaube, bei Lausanne, also definitiv musst du gewinnen, Lausanne auswärts, Kunststrasse. Das ist anspruchsvoll, auch noch letzte Saison hat man gezeigt, es ist kein einfaches Pflaster. Lausanne, ja, die Doppelbelastung, du hast es angesprochen, das kennen die meisten nicht dort. Gilt jetzt zu hoffen, dass sie dort den nächsten Schritt jetzt machen. Ich meine, Astana haben sie jetzt geschlagen, jetzt müssen sie jetzt noch durchbringen, dann sind sie in den Playoffs für die Conference League. Kalisen, glaube ich, 6 Spiele, 6 Goal, sicher auch in Form. Also konserviert die auch von letzter Saison, hat einen guten Abschluss gehabt letzte Saison.
Ja, aber eine schwierige Saison grundsätzlich.
Ja, grundsätzlich, aber mehr so, weil halt auch dort recht viel auch rotiert worden ist, vorne bei Lausanne. Scheint auch mal in Form zu sein. Mir hat jetzt der Match irgendwie so, hat jetzt nicht so die Schlagzeile gebracht irgendwie. Die grösste Schlagzeile war eigentlich vor Abpfiff gewesen, was geheißen hat, Steven Zuber spielt von Anfang an.
Ja.
Und nachher ist es so gesehen, hey, FCZ hat jetzt mal hoffentlich ein bisschen Ruhe. Ich meine, das haben sie jetzt seit dem Anfang auch wieder ein bisschen gehabt. Lausanne, keine Ahnung, haben jetzt halt den Match verloren. Irgendwie wird jetzt noch nicht irgendwie die Alarmglocke
läuten. Ich glaube, der Fokus liegt schon mal auf europäisch.
Genau, auch für die Bedeutung vom Verein, was so eine europäische Kampagne könnte bedeuten. Ich habe da gar nicht viel mehr dazu zu fügen.
Hey, ist für mich auch okay. Also FCZ Manko ist sicher auch dort natürlich aufgrund von diesen vielen, vielen Wechseln, aufgrund von diversen jungen Spielern, die dort reingestreut werden, so ein bisschen die Erfahrung, so ein bisschen die Matchreife. Das Goal vom Kalisen muss es nicht geben. Das ist tendenziell zu einfach. Aber reagiert, auch wenn es in allerletzter Minute gesehen ist. Ich propagiere wirklich, ich nerve jetzt vielleicht ein bisschen damit, aber ich propagiere Teams, die einen erkennbaren Spielansatz haben und den Ahnenkriegen konsequent durchziehen, behalten die im Hinterkopf. Und der FCZ, auch mit dem neuen Trainer, ist für mich so eins. Wenn der Verein wieder ruhig bleibt, das ganze Thema, das hören wir, kennen wir, haben wir letztes Jahr auch vom FCZ auch schon gesagt, das müssen wir auch noch anschauen. Aber der FCZ hat ein paar spannende Ansätze und die würde ich gerne weiterhin verfolgen. Genauso wie ein anderes Team spannende Ansätze hat, das einen Punkt holt in Genf, und zwar ist das GZ Hill.
Ja, das Duell von den beiden Teams ohne Punkte, hast du das gesehen? Jetzt haben beide einen. Ich glaube, für Schlagzeilen hat ja überraschenderweise bei diesen zwei Teams eher Servet gesorgt. Vor der Saison hat wahrscheinlich gedacht, das wird eher GC sein. Servet, wo jetzt gerade heute, glaube ich, einen neuen Trainer bekannt gegeben hat, der Jocelyn Gourvennec. Habe ich jetzt persönlich nicht kennt, aber hat in der Liga auch doch schon die ein oder andere Station gehabt.
Genau, das hat Schnand, glaube ich, aber seit einem Jahr eigentlich ohne Verein.
Jetzt noch nicht an der Linie gesehen, GC, aber sicher ab heute. Ich glaube, das ist ein Spiel von den zwei Halbzeiten gesehen für mich. Also ich glaube, am Anfang hast du eigentlich Servet gesehen, wo du jetzt die ersten zwei Spiele inklusive Europa auch mehrere Spiele gesehen hast. Mit viel Anfälligkeit hinten, mit Fehlern.
Einfache Fehler,
wie beim 1-0 von GC, wo der Ondua ein Luftloch schlägt und dann GC in Führung kann gehen. Ein paar knappe Offside-Situationen, wo der Mal schon gehabt hat, aber wo gleich eigentlich zu einfach sind, wo GC allein aufs Goal läuft. Und dann in der zweiten Halbzeit mit einem Aye und einem Fomba. Sorry, ich will dir jetzt noch nicht alles wegnehmen.
Gut. Nein, schon gut.
Ich meine, die haben richtig Schwung gebracht. Die haben sich definitiv empfohlen für die Startelf. Ich meine, Chance, dann Penalty rausgeholt. Okay, Penalty verschossen vom Aye, aber dann macht er den Assist aufs 1-1. Was dann am Schluss eigentlich wieder zu einem für mich vernünftigen Punkt führt. Oder? Aber Servet sicher zwei ganz verschiedene Halbzeiten zeigen.
Nein, aber das ist wunderbar, Till, weil, also ich kann das vielleicht sonst noch ein bisschen aus der Perspektive von GC spiegeln. Für GC dürfte das sicher ein gewonnener Punkt sein, wohingegen man mit den Ansprüchen von Servet sicher nicht von einem gewonnenen Punkt redet, auch im Matchverlauf hin oder her. Ich finde GC auch gerade sehr interessant zum Beobachten, auch wenn das vermeintliche Baby-Steps sind. Dunkt es mir schon, dass dort eine Entwicklung stattfindet, mit einem 3-4-3 Wille zum Spielen zeigt. Und das, finde ich, ist schon mal der erste grosse Aspekt, den ich finde, muss man berücksichtigen, wo man erkennt bei GC. Du sprichst das 1-0 an, wo der Luc Blanche, der auch sehr, sehr interessant ist, habe ich mit Robin letzte Woche mal noch darüber geredet, der schon gegen den FCB interessante Ansätze hatte. Sau geil vorbereitet, tut mir extrem guter Spieler am Ball auch, mit aggressiv drüben attackiert. Klar, dann du schlägst ein Luftloch, das Goal darf so nicht passieren. Aber das hat mir durchaus gefallen und ja, nachher irgendwann ist natürlich dann die Luft ein bisschen knapp geworden und der Druck von Servet auch, ist halt ein Team, das Qualität hat, darf man nicht vergessen, ist dann ein bisschen schwieriger geworden. Das Penalty-Ding da, Justin Hammel,
bisschen
unglücklich. Es gibt noch eine zweite Penalty-Situation übrigens, weil ich noch eine Frage, was machen wir vielleicht zum Schluss. Wann er aber dann hat, also alles gut, eigentlich insofern. Ja, wo ich finde, hey, keine Ahnung, bei Servet ist jetzt halt der Rebuild mit, nach dem Thomas Häberli, nach Abgängen, die sehr relevant sind für das Team. Stevanovic, der ein super wertvoller Super League-Spieler ist, der aber auch langsam aber sicher ein bisschen ein gehobeneres Fußballalter hat, sagt jetzt. Ja, wo man muss schauen, wie sich das entwickelt, weil ich finde, GC hat gut dagegen gehalten und es ist überhaupt nicht so, dass es gestohlen ist, finde ich.
Stimme ich dazu. Ich bin gespannt auf die zweite Penalty-Szene. Ich hoffe, ich habe die auch gesehen, weil
die was
eine gibt, die ist für mich ganz komisch irgendwie, wie der Hammel dort rauskommt.
Ja, ist eine Fehlschätzung. Ja.
Und dementsprechend für mich auch zu Recht Penalty. Ja. Aber ja, wie du sagst, er hebt ihn dann mit dem Fuß stark.
Ja, das ist geil gewesen, der Reflex. Ja. Die Penalty-Szene für mich auch in Ordnung. Die Penalty-Szene, die ich eigentlich noch auf dem Schirm habe, ist die von Gregory Wüthrich. Und zwar gegen Sion.
Ja, ist er aus meiner Sicht vor dem Luc Mbila am Ball?
Das ist für mich jetzt eben die Frage. Und ich finde, es ist eine offene. Ich habe keine klare Haltung dazu. Ich habe nur eine Tendenz. Ja, er ist vor dem Luc Mbila am Ball, aber nur, weil der Luc Mbila zuerst vor ihm, vor dem Wüthrich am Ball ist und in seiner letzten Handlung zum Schuss ansetzt. Bis zu dem Zeitpunkt ist aber der Gregory Wüthrich nicht am Ball. Was...
Ich sage aber, ich kenne die Szene halt vor allem umgekehrt.
Ja.
Und dann hat der Stürmer gelobt für seine Intelligenz, noch den Fuß dazwischen. Ist ja eigentlich, auf eine Art auch ein bisschen beim Ottele und dem Bislimi so gesehen.
Ja.
Also,
ja.
Du stellst als Stürmer, obwohl du jetzt weißt, du kommst vielleicht nicht unbedingt an den Ball, und wenn du an den Ball kommst, macht der Ball vielleicht nicht eine mega sinnvolle Bewegung, aber du stellst die Fuß einfach dazwischen, weil du weißt, der Verteidiger ist schon in der Bewegung, um den Ball zu klären, und trifft dann halt zuerst die Fuß und nicht den Ball. Und jetzt in dieser Situation ist es halt umgekehrt, der Gregory Wiedrich mit seiner Erfahrung setzt seinen Fuß als Verteidiger dazwischen und dann kickt der Luke Mbila ihm von hinten. Ich weiß, was du meinst, aber ich würde das jetzt aus Sicht Verteidiger, weil sonst die Szene eigentlich immer umgekehrt geht, würde ich ihm da jetzt schon sagen,
fairer Punkt, Penalty. Mega fairer Punkt, gerade auch wenn man es umdreht, dass der Stürmer für das dann oft auch belohnt wird, weil er den letzten Kontakt am nächsten zum Ball hat und den Ball sozusagen abschirmt. Ja, okay, sehe ich. Ist halt mega kurz. Fristig, dass der Wiedrich sich noch dazwischen kann schieben kann, weil der Luke Mbila wartet auch zu lang. Und dann reicht es gerade. Okay, bin ich einverstanden.
Wir tun müssen eine Penalty anheulen. Das check ich nicht ganz. Das ist bis zu wenig thematisiert worden. Heulen wird auch im Strafraum einmal gefallen.
Ah, ja.
Aber ja.
Ja, aber das ist auch sehr dubios. Also die Fernsehbilder sind jetzt nicht Bomben gewesen, bei allem Respekt. Ja, es ist nicht so entschieden worden. Fairwise, dort hat es dann auch keine Rolle gespielt. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, sparen wir uns die Diskussionen um Fehlentscheide, wenn es darauf ankommt, weil ich bin überzeugt, die wird es...
Immerhin ist am Wochenende nicht noch eine Offside-Entscheidung dazugekommen. Oder war nicht gesehen.
Ja, genau. Also von dem her, nein, das werden wir auf jeden Fall wieder haben und dann darüber können diskutieren. Jetzt weiss ich gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber vielleicht noch als letztes, den Punkt hast du ja auch noch kurz abschneiden oder anschneiden. Schweizer Teams international.
Ja,
das Abschneiden ist nicht optimal.
Also. Nein, also ich weiss eben, weil es auch nicht zeitlich, aber komm, wenn wir es noch schnell durchgehen. Ich meine, Servette wird ziemlich sicher ausscheiden aus der Europa League Runde. Wird dann zusammen mit Lausanne, wo sich aber auch noch zuerst muss durchsetzen, aber es sieht dort immerhin gut aus gegen Astana, werden beide Conference League Playoffs spielen. Die Gegner haben jetzt gar nicht nachgeschaut, die sollten ja eigentlich auch schon bekannt sein, aber Lugano wird nicht international spielen, das holen die nicht mehr für 5-0. FCB und IB, wo die Playoffs haben, IB, wo du eventuell muss irgendwie 5000 Kilometer reisen, wenn sich Almaty durchsetzt.
Ja gut, Lausanne auch.
Ja, was ist dort der Gegner, Lausanne?
Irgendetwas Kasachstan.
Ah, jetzt Astana, stimmt, ja, nachher, was in den Playoffs wäre nicht. Aber ich weiss nicht, irgendwie so, also mit viel Raum haben sie sich da noch nicht bekleckert, die Teams irgendwie. Und ich weiss nicht, das zieht sich jetzt doch ein, zwei Saisons durch. Wir sind ja wegen dem auch im Koeffizientenrangliste abgegangen. Ich weiss nicht, mal einfach ein bisschen über Gründe mit dir reden. Also, weil.
Ja.
Weiss nicht.
Es ist mega schwierig. Also, Zellia mag mich erinnern, noch, die gegen Lugano kennt Zellia ja. Ich habe den Match gesehen, weiss nicht, ob du den gesehen hast, in Thun. Das ist ein wilder Match gesehen. Und ich habe die eben auch recht geil gefunden. Nicht 5-0 besser wie jetzt, gut, vielleicht haben sie krasse Transfers gemacht. Auf der anderen Seite, Lugano ist natürlich nicht aus einer, sagen wir jetzt, guten Phase in das Spiel reingegangen. Dasselbe mit Servette, wo fairerweise mit ein bisschen mehr Grinta das auch durchaus gegen Pilsen könnte heimbringen. Dort war es ja kein Blowout gewesen oder so, sondern im Gegenteil, dort hast du eigentlich bis irgendwie in die 50. oder so hast du 2-0 Lead im zweiten Spiel. Lausanne macht das gut. Lausanne hat sicher nominell die schwächsten Gegner gehabt bis jetzt. Aber du, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist halt schon so, dass die Schweizer Teams pauschal alle sehr gut abbrechbar sind auf Fußball A oder Fußball B und in anderen Ligen, und das ist jetzt eine Mutmaßung, ich sage nicht, dass es so ist, aber in anderen Ligen natürlich anderer Fußball gespielt wird, du nicht immer weißt, was dich erwartet, und viele Teams, wobei Lugano ich jetzt da nicht dazu erzähle, aber Servette zum Beispiel, halt ja ein Fußball spielen, wo du nicht immer irgendwie kannst berechnen, gerade wenn du vielleicht noch nicht so eine klare Haltung hast dazu, wie du dann ein Spiel willst angehen.
Wäre aber einfach ein bisschen, wenn dem so wäre, weil wir jetzt auch nicht auf Mutmaßungen rauslassen, aber ein bisschen bedenkliche Entwicklung, weil sage ich, Utrecht, Pilsen und Zellje, Das sollten eigentlich Teams sein, die wir als Schweizer Teams, die sich über die Liga mit der Qualität von der Liga für Europa qualifiziert haben, sollten mitheben. Ich meine, der FCB eben wird jetzt gegen Kopenhagen oder Malmö spielen, IB gegen Bratislava oder Almaty. Und ich sage jetzt gerade, als IB, Bratislava, Almaty sollten beides Gegner sein, wo man eigentlich als Schweiz kann mit breiter Brust sagen, hey, die können wir schlagen. Klar, Kopenhagen sicher der schwierigste Gegner und Malmö wiederum. Ich kenne jetzt die schwedische, dänische, die beiden Ligen nicht, aber würde ich jetzt sagen...
Nein, Kopenhagen ist schon bekannt, auch jo, wenn es ehemalige dabei hat, die man kennt.
Genau, aber ich sage jetzt, ist, gegen alle die sollte eigentlich der Anspruch von der Schweiz sein, sich durchzusetzen.
Also mit Ausnahme von Kopenhagen würde ich dir recht geben. Ich glaube auch nicht, dass die Qualität mega, mega unterschiedlich ist zwischen Teams auf dieser Stufe, aber... Wie gesagt, ich kann es eigentlich nur noch mal zurückführen darauf, zum einen, wie du in die Saison reinkommst, zum anderen, ob du ja irgendwie einen Matchplan hast, den eine Mannschaft schon adaptiert hat. Luzern ist ja auch lange so ein Klassiker gewesen. Ich glaube, die haben europäisch noch nie irgendwie etwas gerissen und sind immer rausgefallen, auch gegen noch schwächere Gegner. Das ist halt einfach auch ein anderes Pflaster. Und bei Kopenhagen muss ich schon sagen, gell? Also, die haben ein, zwei mega talentierte Spieler. Die haben den Elionussi, den man noch aus FCB-Zeiten kennt. Sie haben den Delaney noch. Also, das ist ein Team, das relativ ähnlich zusammengestellt ist, sage ich jetzt, wie vielleicht ein FCB oder ein IB, wo es dann auch schwierig sein kann, gerade auch vielleicht auswärts. Also, von dem her, ja, dort muss man schauen, aber es ist, ja, es ist irgendwo auch schade, weil, gell, es fehlt vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung bei den meisten Teams. Die haben ja noch nie wirklich europäisch gespielt. Darum fänden sie auch für Lausanne super. Mhm. Wirklich eine Erklärung habe ich nicht. Aber ich würde sagen, wir können sicher das ein oder andere Mal, wenn wir ein Gespräch mit einem Spieler werden führen, und die wird es geben, dort einmal ein bisschen nachhaken und fragen.
Definitiv vielleicht auch ja schon nächste Woche, um so ein bisschen den Rahmen zu machen. Das ist ja jetzt die 59. Folge. Nächste Woche kommt schon die 60. Und da wird es ja noch kein AWSL geben, meines Wissens. Das ist dann, glaube ich, gerade eine Woche später. Drauf, ja. Und über den Göpp, ja, da ist ja dann meistens einfach so ein bisschen, wo es Überraschungen gegeben hat und wo nicht. Dementsprechend wird da sicher auch Platz sein für die ein oder andere allgemeinere Diskussion, wo wir auch wie immer einladen, hey, haut's doch in die Kommentare auf Spotify, auf Instagram.
Fragen zu Teams, eures Team, hey, was euch interessiert. Können wir gerne auseinanderbeinlen. Also ich glaube, Kader werden auf jeden Fall auch mal ein bisschen genauer noch unter die Lupe nehmen. Spannende Spieler, Fantasy selbstverständlich, inklusive. Und ja, dann wieder eine lustige Folge machen. Aber ich würde sagen, bis dann haben wir es, glaube ich, gesehen für heute, Hill. Es war eine geile Folge, es hat Spass gemacht. Ich glaube, auch zeittechnisch wieder einiges an Kalka. Und dementsprechend merci vielmals. Bist du am Start gewesen.
Danke dir, Wally. Danke euch. Game Changer Talk, Bodenstrich, noch Instagram.
Ganz genau, so ist es. Auch ein schönes Ding, wo wir natürlich auch uns immer darüber freuen. Eben, wie gesagt, Kommentar auf Spotify ist immer cool, dort zu interagieren oder eben Fragen zu lesen. Und selbstverständlich auch tolle Bewertungen in Form von 5 Sternen. Das hilft uns auch. Aktiviert die Glocke, dann seht ihr nämlich auch immer, wenn neue Folgen rauskommen. Vielleicht kommt ja auch mal eine spontane, aus dem Ärmel geschüttelte Folge von uns. Und bis dann würde ich sagen, habt euch Sorge. Habt eine gute Woche.
Genießt den Sommer.
Ganz genau, jetzt, wo er zurück ist. Und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.